Hallo und herzlich willkommen zu Folge 79 von Single Trails in Single Mode. Heute spreche ich mit Andy von 8pins. Andy habe ich schon vor ganz vielen Jahren auf Bike Festivals kennengelernt, weil er Moderator für Tom Oehler bei seinen Trailshows war. Irgendwann kam Andy auf mich zu und meinte, hey, ich arbeite jetzt für 8pins. Was 8pins genau ist, wie sie auf den Markt gekommen sind und warum ihr Produkt so viel besser ist wie andere, das hört ihr in dieser Folge von Single Trails in Single Mode.
Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Andy, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns zu reden oder mit mir zu reden. Ich weiß, gerade in einem Startup ist die Zeit immer sehr, sehr knapp und Manpower ist das, was eigentlich immer fehlt. Und jetzt gerade ist auch schon jemand bei dir ins Büro reingekommen und hat gesagt, ey, du musst irgendwas machen. Deshalb nimmt die Aufnahme hier ein bisschen später, findet die Aufnahme ein bisschen später statt. Aber vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier dabei sein darf und über 8pins sprechen darf, beziehungsweise über unsere Geschichte. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie da die Resonanz dazu sein wird. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch.
Nach dem Podcast wird euch einfach die Bude eingerannt. Da könnt ihr euch vor Aufträgen gar nicht mehr retten, denke ich.
Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ja.
Wir haben uns ja vor ein paar Jahren auf so einem Bike-Festival kennengelernt. Und zwar warst du eigentlich immer mit Tom Oehler unterwegs, hast mit ihm Trial-Shows gemacht und hast die dann nachher auch moderiert. Was ist denn so dein Bike-Hintergrund? Also wo kommst du her und wie fährst du eigentlich selber Rad?
Naja, ich komme aus Kirchdorf an der Krems, wo ich tatsächlich, glaube ich, mit 13 Jahren damals den Tom Oehler kennengelernt habe. Wir haben beide damals fast zur selben Zeit eigentlich fast ein Trialbike bekommen und ja, ich bin da tatsächlich irgendwo in Kirchdorf bei mir daheim mit dem Trialbike auf einer Mauer rumgehopst und dann ist der Tom halt hergekommen und wir haben uns ja vorher schon mal ganz zufällig wo getroffen in einem Sportgeschäft und da hat er mich wiedererkannt und war natürlich dann sehr begeistert, dass ich jetzt auch da Trial fahre und so hat eigentlich wirklich eine sehr lange und sehr, sehr gute Freundschaft begonnen. Und ja, das Trailfahren hat mich sehr, sehr lange begleitet. Also wir sind wirklich sehr aktiv gewesen beim Wettkampffahren und so weiter. Ich meine, der Tom war natürlich immer eine Klasse für sich. Ich habe halt auch mein Bestes gegeben, um halt auch mitfahren zu können oder was zu lernen. Ja, ich glaube, ich war nicht so schlecht. Ja, und ich habe das dann tatsächlich bis zu einem, ich glaube so 22., 23. Lebensjahr wirklich sehr aktiv betrieben. Dann halt immer weniger, also ich habe dann ein bisschen Rückenprobleme bekommen und habe dann auch mein erstes Leitl bekommen, mit dem ich dann wirklich sehr, sehr viel in den Bergen unterwegs war. Also ich bin da zum Ultramountainbiker geworden, glaube ich. Mhm. Und ja, ich bin halt eigentlich der Leitl-Fahrer der ersten Stunde gewesen. Und ja, zum Biken an sich, wir sind damals mit 16 Jahren mit Synthes in Kontakt gekommen, also der Tom hat den Sponsoring aufgetrieben, der Jo hat uns da damals eben Lenker-Vorbauten zur Verfügung gestellt und dann im Laufe der Zeit haben wir dieses Synthes Trial Show Team gegründet, wo dann auch ein Trial-Rahmen entwickelt wurde und damals ist halt auch schon breite Felgen gegangen und da hat sich der Jo gefragt, ja, warum braucht man breite Felgen zum Trailfahren, ja, damit der Reifen nicht wegknickt und so weiter. Und ja, da sind halt auch damals diese ersten Trailrahmen entstanden, die halt doch sehr viel Ähnlichkeit haben zum Leitwheel-Rahmen, also wirklich sehr leichte Rohrsätze, schwarze luxiert mit diesem Pinshot-Design und so weiter. Mhm. Und so hat sozusagen diese Verbindung zur Synthes angefangen, also das Verhältnis ist schon sehr, sehr alt und sehr vertraut. Und das war halt auch mitunter auch eine Basis dessen, dass wir halt da mit 8pins da zusammengekommen sind. Ja.
Ja.
Ja, an sich halt, wie fahre ich Rad? Ich würde mal sagen, gut, nicht schnell, aber gut. Also ich nutze meine Trailtechnik, um halt auch wirklich sehr, sehr technische und schwierige Sachen zu fahren. Also
bist du ja, eher so der Wordrider im Alpingelände unterwegs oder eher lieber auf gebauten Strecken? Oder wie sieht's aus, wenn du so eine Tagestour planst? Ist es immer mit, ich trage mein Rad irgendwo hoch?
Nein, nicht immer. Also ich fahre jetzt auch sehr viel mit meiner Freundin, da fahren wir halt sehr leichte oder entspannte Trails, also bis S2 oder so, oder S3 vielleicht manchmal. Also das ist jetzt so das, was ich so tagtäglich immer fahre. Es gibt auch bei mir in der Gegend so Hausstrecken, wir sind da im Müllviertel. Da gibt es halt so bis zu 700, 800 Höhenmeter, die man da erreichen kann, aber doch relativ flach, sage ich mal. Aber es gibt hier schöne Möglichkeiten zum Mountainbiken. Am Wochenende geht es dann meistens irgendwo in Salzkammergut oder in den südlichen Teil von Oberösterreich, wo es halt auch wirklich sehr technisch anspruchsvolle Sachen gibt. Also da steht, sage ich mal, Oberösterreich den Tiroler Bergen um nicht vieles nach. Also da kann man wirklich sehr, sehr coole Sachen fahren. Und da passiert es halt schon auch einmal, dass wir 1500 Höhenmeter hochtragen, um das Rad irgendwo runter zu bewegen. Ja. Genau. Also da sind dann schon wirklich auch schwere und ausgesetzte Sachen dabei. Auch, ja.
Da kann man genauso schön auf den Trails verzweifeln wie in Tirol.
Kann man so sagen, ja.
So, jetzt hast du schon gesagt, du hast das Trailen relativ lange sehr viel gemacht. Was hast du gesagt, bis 27 oder was? Hast du das aktiv wirklich gemacht?
Ich sage mal so bis 22, 23 oder, und dann halt ja. Noch ein bisschen, aber hauptsächlich dann aufs Mountainbike umgestiegen. Ja.
Und was hast du neben dem ganzen Trailen gemacht oder war das so dein Hauptjob so mit den Shows?
Na, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, mit dem seinen Unterhalt zu verdienen. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe damals studiert, dann habe ich neben der Uni eben Abi-Reisen verkauft. Also das war eigentlich für einen Studentenjob sehr, sehr lukrativ. Mhm. Und ich habe damals eigentlich erkannt, hey, ich will unbedingt selbstständig sein. Also ich war damals quasi selbstständiger Angestellter. Also das war jetzt ein bisschen eine eigenständige Geschichte. Also wir haben halt dieses Produkt verkauft, aber auf selbstständiger Basis sozusagen. Und da habe ich halt wirklich gut Provision verdient. Und ja, da wollte ich halt immer was bewegen, was beeinflussen, was verbessern, was verändern. Und das war in dieser Firma jetzt bedingt möglich. Ja. Da war es immer am Kämpfen, wenn man da Idee reinbringen wollte. Und ja. Das war halt nicht so das, was ich haben wollte. Und dann habe ich halt erkannt, okay, ich kann relativ gut verkaufen. Ich suche mir einfach irgendwas, wo ich selbstbestimmt was verkaufen kann. Und das sind halt so animierte Auswerbeplakate geworden aus China. Wo ich mir dann auch nach kurzer Zeit dann irgendwie die Sinnfrage gestellt habe, ja, was mache ich da eigentlich? Ich schippere da Plakate aus China nach Europa, damit da zwei Wochen irgendeine Werbebotschaft hängt. Also das war für mich auch nicht besonders nachhaltig.
Ja.
Und ja, dann ist halt irgendwann einmal der Lukas auf mich zugekommen, das war 2015, also den habe ich da auch schon länger gekannt. Der hat mir eben den Prototypen seiner integrierten Stütze gezeigt und da habe ich halt erklärt, okay, ich würde da gerne investieren, habe aber leider keine Kohle. Und da sind wir halt dann auf anderen Weg zusammengekommen, dass wir halt sehr viel Arbeit gemeinsam reingesteckt haben, um das aufzubauen.
Ja. Ja, wir haben uns ja dann irgendwann auf der Eurobike wieder getroffen. Und dann hast du gesagt, du arbeitest jetzt für 8Pins. Und ich konnte das erstmal so gar nicht so richtig zuordnen, was das ist. Und vielleicht geht das auch ein paar von unseren Zuhörern immer noch so. Erklär doch mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, für die Company zu arbeiten und was macht ihr eigentlich?
Naja, wie ich dazu gekommen bin, ist einfach durch den Lukas und durch den Patrick. Also Lukas und Patrick habe ich, das muss jetzt her gewesen sein, vor 10 Jahren, also ich schätze irgendwo 2009, 2010, am Bikefestival im Gardasee kennengelernt. Die sind da mit einem Bauchladen über das Festivalgelände gelaufen, haben dort ihre Pedale promotet. Ja. Und ja, die sind halt dann vom Festivalveranstalter quasi eher gebeten worden, das Gelände zu verlassen. Und ich habe dann damals eben als Moderator vom Tom Oehler und engagierter Showfahrer dort irgendwie mich eingesetzt, dass die da weiter bleiben dürfen beim Bike-Magazin. Und dann haben die halt da einen kleinen Beitrag gezahlt und durften bleiben. Und so haben wir uns eben kennengelernt. Und die sind halt ganz aus der Nähe von mir. Und wir waren dann immer wieder in Kontakt mit, wir haben Pedale von denen getestet, wir haben immer Gespräche geführt und so weiter, und der Lukas hat uns im Nachhinein gesagt, ja, wir haben dich so als Verkäufer gesehen, als derjenige, der das vielleicht eben verkaufen kann, und deshalb ist eben dann das entstanden, dass man 2015 eben seinen Prototypen gezeigt hat, und dann haben wir tatsächlich begonnen, daran zu arbeiten. Also wir haben dann sozusagen das Produkt einmal in die nächste Phase gebracht, also rein aus technischer Sicht. Ich bin dann wochenlang am Telefon gehangen, versucht Lohnfertiger in Europa zu finden. Wir haben Patente angemeldet und ja, nach der Patentanmeldung sind wir tatsächlich zum Jo Klieber gegangen und haben ihm das vorgestellt. Ja. Und der Jo ist halt ein Mensch, dem sein Herz schlägt absolut für Technik und für die perfekte technische Lösung. Und der hat das erkannt und wir haben den Termin auf 1 bis 2 Stunden angesetzt gehabt und letztendlich hat der Termin dann 12 Stunden gedauert. Und wir haben dann quasi über das ganze Thema halt gesprochen und er hat versucht, uns einzuschätzen, uns kennenzulernen. Also mich hat er schon gekannt, aber der Lukas hat er dann quasi sehr genau unter die Lupe genommen. Und ja, dann ist eigentlich sehr schnell die Entscheidung gekommen, hey, wir machen das jetzt und wir bauen die Lightwheel-Räder auf 8-Pins. Und dann ist halt der absolute Wahnsinn losgegangen, weil da ging es halt darum, dass wir das halt wirklich dann serienreif bringen müssen, dass wir das produzieren müssen und so weiter. Natürlich ist ein Zeitplan, den man sich macht, entspricht leider da nie der Realität. Es dauert immer als doppelt oder dreimal so lange. Und wir mussten wirklich viele Probleme lösen, und um das Produkt halt wirklich serienreif zu bringen und zu verkaufen. Und ja,
bevor wir da jetzt noch,
das war schon eine Riesen-Challenge.
Bevor wir da jetzt noch in diesen Prozess ein bisschen weiter reingehen, erklär mal bitte kurz von Anfang, du hast schon gesagt, ihr macht eine Sattelstütze und ihr sucht nach der besten Lösung. Für die Leute, die Apins jetzt nicht kennen, wie kann ich mir das Produkt selber vorstellen? Also was ist der große Vorteil für mich und was ist aber auch der Unterschied zwischen allen anderen Mitbewerbern?
Vom Prinzip her, es kennt jeder eine Dropper-Post. Es geht darum, eben während der Fahrt seinen Sattel abzusenken. Ja, und es hat halt vor x Jahren jemand so eine Dropper-Post erfunden, indem er halt sozusagen auf einen bestehenden Standard, das ist sozusagen eine Sattelklemme, ein Rohr in ein Rohr in ein Rohr steckt. Ja, man hat sozusagen ein Rohr zur Höhenverstellung und eines für die Dropper-Funktion, also eine serielle Anordnung. Also wie gesagt, Rohr in Rohr in Rohr. Das ist sozusagen das, was irgendwann einmal entstanden ist und aus unserer Sicht eigentlich eine provisorische Lösung gewesen, die halt einfach nie verändert wurde. Mhm. Und ja, wir haben halt einfach aufgrund technischer Analysen gesehen, das ist immer mit Problemen behaftet. Die Gleitbuchsen schlagen aus, die Linearverstellungssysteme, die Blockiereinheiten versagen, die Statik ist für schwere Fahrer eigentlich zu schwach aufgrund des Rohrdurchmessens und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, wir haben uns eigentlich gedacht, okay, man muss eigentlich hier ein Rohr weglassen und das direkt in den Rahmen integrieren. Es hat auch andere gegeben, die diese Idee hatten. Es gab sogar Patente dazu. Aber es hat eigentlich keiner wirklich die kompletten Probleme lösen können. Ja. Und ja, also die 8-Pin-Sattelstütze ist quasi die erste integrierte Teleskop-Sattelstütze, die halt wirklich verkauft wird. Wir sind schon in einigen Marken eben vertreten. Und der Vorteil ist einfach, wir haben ein Rohr weniger, das ist erstmal vom Design her schöner, es ist von der Statik her wesentlich besser, man hat mehr Verstellweg, also unsere längste Stütze hat bis zu 258 mm Hub. Boah. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel.
Bei den, nicht integrierten ist, glaube ich, maximal 150, oder?
Aktuell 212, glaube ich.
Gibt es auch schon,
okay. Mitbewerber gibt es auch schon, ja. Hat aber halt natürlich von der Statik her diverse Nachteile. Also
ja,
das,
ja,
flext extrem.
Ja.
Also wenn man da oben sitzt, das gibt sehr nach und da verändert sich sogar eigentlich die Sattelneigung so weit, dass das in der Ergonomie ein gewisser Nachteil ist aus unserer Sicht. Ja. Es ist Geschmacksfrage.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, den Sattel drückst du da schon vorne ordentlich rein, wenn man sich da drauf setzt. Ja. Ja. So, und zur Integration vielleicht nochmal, also der Vorteil ist halt wirklich einfach mehr Verstellweg, ein großer Einstellbereich, man kann die Stütze auch wirklich auf 99% aller Fahrergrößen anpassen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt gewesen, gerade für die OEMs, dass wir da reinkommen, weil in der ersten Generation E-Pins mussten wir das Sattelstützenrohr kürzen und das war halt für den Handel und für den Endkunden zu umständlich und deswegen haben wir diesen ISPS-Standard entwickelt, über den man sozusagen dann mit großen Einstellbandbreiten die Sattelstützenhöhe anpassen kann oder die oberste Position.
Das heißt, wenn ich auf den Knopf drücke, ist es nicht wie bei anderen Dropper-Posts, dass es halt zu 100% ausfährt, sondern du kannst es im Vorfeld schon einstellen?
Genau, also die Höhenverstellung und die Dropper-Funktion sind ja bei uns parallel geschaltet. Ja. Das heißt, wenn der Auszug der Sattelstütze kleiner ist oder kleiner benötigt wird als der verfügbare Hub, reduziert sich der Hub automatisch. Ja. Also es kann jetzt auch sein, wenn ich einen L-Rahmen habe, der normal 228 Hub hat, hat das sozusagen, wenn ich nicht so viel Auszugshöhe brauche, dass die zum Beispiel nur 170 Hub hat. Ja. Und das stellt sich automatisch ein und das ist halt der große Vorteil. Ja.
Okay. Und wenn mir das Produkt jetzt gefällt und ich wollte sowas haben, kann ich jetzt einfach in den Bikeladen gehen und das Produkt einfach kaufen und in jeden Rahmen einbauen?
Das geht tatsächlich nicht. Also wir haben für 8-Pins eine eigene Montageschnittstelle entwickelt. Das heißt, wir sprechen grundsätzlich momentan OEM-Hersteller an, die unser System verwenden wollen oder können. Es wird dann ein gerades Sitzrohr ins Fahrrad gebaut. Also wir können keine gebogenen Sitzrohre haben, weil wir die komplette Sitzrohrlänge brauchen für die Sattelstütze. Und die Sattelstütze wird im unteren Bereich des Sattelrohrs, also 85 Meter über Tretlager, in den Rahmen geschraubt. Das heißt, da unten werden die Axial- und die tangentiellen Kräfte aufgenommen und die Biegekräfte werden oben im Sattelrohr aufgenommen. Also so hat man sozusagen eine ideale Krafteinleitung in den Rahmen. Und wie gesagt, das geht halt nur in vorgesehenen Rahmen. Also da gibt es jetzt schon ein paar Firmen, die unsere Sattelstütze verbauen und da gibt es eben auch eben Specs von Bikes, wo keine 8-Pins verbaut ist, aber wo eine Schnittstelle vorhanden ist, da könnte man es dann nachrüsten. Ja.
Okay. Und ihr seid jetzt zu 3 Gründern in der Company, oder? So wie ich das verstanden habe?
Am Anfang waren es 3 Gründer, ich, der Lukas und der Patrick. Mhm. Und später dann ist ein ehemaliger Schulkollege von Lukas dazugekommen, der Sebastian. Der hat Maschinenbau studiert und der kümmert sich bei uns quasi um die operativen Produktionsthemen. Der Lukas kümmert sich halt um die Entwicklung, um die Prozessentwicklung für die Produktion. Patrick macht bei uns die ganze IT, also Homepage-Design und so weiter, also operative Tätigkeiten halt, was Büro und IT und so weiter angeht. Und ja, ich bin jetzt Geschäftsführer und mache den Verkauf, also ich spreche halt direkt mit den OEM-Kunden und so weiter. Und bin aber auch sehr stark in den strategischen Themen dabei. Mit dem Lukas gemeinsam überlegen wir uns einfach, wie müssen die Produkte ausschauen, welche Funktionen müssen sie haben. Und letztendlich bin ich auch dann noch sehr stark in der Entwicklung mit dabei. Also wenn es ein Konzept gibt, dann besprechen wir das technisch gemeinsam und nehmen gegebenenfalls Änderungen vor und so weiter. Also da ist meine Aufgabe relativ weitreichend. Und ja, am Anfang muss jetzt wirklich jeder ran, also ich habe selber auch fast 3000 Sattelstützen oder mehr, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es waren, zusammengebaut und ausgeliefert. Das heißt, ich kenne das Produkt wirklich bis ins letzte Detail und das macht dann wirklich Spaß, wenn man eigentlich in seinem Unternehmen so weitläufig arbeiten kann, Einfluss nehmen kann, mitwirken kann.
Ja.
Also das ist jetzt.
Du sagst ja, jeder von euch macht irgendwie. Also muss ran, muss auch mal irgendwie montieren. Aber trotzdem hat natürlich irgendwie so jeder sein Talent. Ihr habt so das Brain, was das halt entwickelt oder die Idee hatte. Dann habt ihr den, der das macht und der das macht. Was würdest du sagen, ist so dein größtes Talent, was du mit in die Company reinbringst?
Tatsächlich eigentlich, würde ich mal sagen, meine Lästigkeit und mein Talent hat's mit Leuten zu reden und Verkauf zu machen. Und ja, ich sage mal, mir wird gesagt, ich bin ein guter Verkäufer, aber ich bin, glaube ich, deshalb ein guter Verkäufer, weil ich mir immer Sachen gesucht habe, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin. Ja. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie Staubsauger verkaufen gehen oder sonst irgendwas. Es ist mir schon ganz, ganz wichtig, dass das, was ich mache, einen Sinn hat und wirklich einen Nutzen schafft. Und ja, nachdem hier einfach die Leidenschaft des Fahrradfahren mit einem coolen Produkt und einfach mit dem Unternehmertum zusammenkommen, ist das für mich einfach eine dreifache Resonanz an positivem Impact, den ich da für mich habe oder halt für die ganze Firma habe. Und das ist halt tatsächlich ein unglaublicher Energiespender. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit der Firma, egal wie viel Arbeit, dass ich einen Burnout bekomme, weil einfach die Sinnhaftigkeit für mich da ist. Ja.
Ja.
Und was halt auch besonders viel Spaß macht, ist einfach das Technische. Also ich habe da wirklich viel gelernt vom Lukas und wir düfteln da wirklich extrem viel gemeinsam an den Produkten. Und da kommen von mir auch schon wirklich Ideen und Inputs, die halt manchmal belächelt werden natürlich, ja, weil es halt vielleicht für technisch inkompetent gehalten werden, aber es waren schon mal gute Ideen auch dabei. Da gibt es halt immer so ein bisschen doch Spannungen zwischen Techniker und Nicht-Techniker, aber ja, das macht nichts. Also im Endeffekt haben wir gute Sachen zusammengebracht und wir haben auch gute Ideen für die Zukunft. Und ja, das ist ja tatsächlich das, wo ich meine Stärken sehe, einfach wirklich Kommunikation nach außen und das, was wir hier drinnen machen, einfach den Kunden zu vermitteln. Und man merkt es einfach in den Gesprächen bei den Kunden, die verstehen das. Es ist authentisch und entsteht einfach Vertrauen. Und ja, man merkt einfach, dass wir unser Produkt hundertprozentig kennen. Und wenn wir das kommunizieren, kommt es auch an. Und das ja, ist einfach ganz viel Leidenschaft, die da drinnen steckt.
Ja, ja. Die ersten, die euer Produkt verbaut haben, hast du schon gesagt, waren Lightwell. Und jetzt ist aber eigentlich so der Punkt, wo einfach auch mehrere Brands die Aufnahme bauen oder euer Produkt schon sofort in die Räder mit reinbauen. Aber wie lange hat es gedauert? Also von der ersten Idee bis zum heutigen Tag, wie lange habt ihr entwickelt an der Stütze?
2015 haben wir den ersten Prototypen gehabt, dann haben wir das zu einer Vorserie gebracht, 2016. Da haben wir es dann auf der Eurobike präsentiert. Da waren wir halt eigentlich noch lang nicht serienreif. Also wir hatten noch wesentliche Änderungen zu machen. Und dann war eigentlich schon geplant, im Mai 2017 das auf den Markt zu bringen. Also wir haben dann tatsächlich im Mai, Juni schon die ersten Stützen ausgeliefert, aber damals halt noch viel zu wenig gegenüber dessen, was Lightwell da eigentlich bestellt hätte. Das heißt, das hat sich alles über ein Jahr gezogen fast, oder das ganze Jahr 2017, bis wir die Auslieferungen darstellen konnten. Also da war sozusagen das erste Produkt am Markt oder tatsächlich zum Kaufen. Ja. Mhm. Das ist dann eben 2017, 2018 gelaufen und da hat es einfach in vielen Gesprächen mit Kunden das Feedback gegeben, okay, wir müssen das und das ändern, damit das halt wirklich überhaupt in Frage kommt. Und dann wurde halt die zweite Iteration der mechanischen 8-Pin sozusagen entwickelt. Mhm. Und die wurde 2019 das erste Mal verkauft. Und ja, jetzt sind wir quasi im Jahr 2020 und wir haben halt schon gut über 12.000 Sattelstützen mittlerweile im Feld.
Ja. Das ist ja schon mal, das ist schon mal einiges. Wenn du sagst, 2015 der erste Prototyp, wie lange hat es gedauert, wirklich von der ersten Idee bis zum ersten Prototyp?
Naja, das habe ich tatsächlich selber nicht so mitverfolgt. Also das haben halt der Lukas und der Patrick gestemmt damals. Also hauptsächlich eben der Lukas, der hat sich total auf Bike-Markt fokussiert. Er ist sogar in einen Fahrradchef gegangen und hat einfach die Kunden kennenzulernen, den Bedarf kennenzulernen, diesen Markt kennenzulernen. Also er hat da wirklich in einem Radgeschäft geschraubt und immer nebenbei eigentlich entwickelt und Prototypen gebaut und Versuche gemacht. Und da hat es ganz viele Iterationen gegeben. Also wir haben da ein Museum der Ideen sozusagen, der Prototypen. Und da hat es wirklich viele Versuche und auch sehr viele Fehlversuche natürlich gegeben. Die haben natürlich auch mit zweifach diskutierten Stützen angefangen, bis man einfach festgestellt hat, das macht keinen Sinn und bis halt dann irgendwann die Idee von der Integration da war. Ja. Mhm. Also ich schätze, das waren locker 5 Jahre, wo das nebenbei einfach im stillen Kämmerlein exekutiert wurde vom Lukas.
Ja.
Und er hat es wirklich geheim gehalten. Also er hat das Rad versteckt, er hat die Stütze ausgebaut, wenn er nicht das Rad nicht in der Nähe hatte oder irgend sowas, damit das ja keiner sieht und dass da keiner irgendwas klauen kann und so. Mhm. Und ja, und dann 2015 haben wir dann auch Patente angemeldet und dann war das halt ein bisschen entspannter und dann konnte man das quasi halt schon mal ein bisschen woher zeigen. Ja.
Ja, das heißt 5 Jahre bis zum Prototyp und jetzt nochmal 5 Jahre, bis es wirklich auch in der breiten Masse im Markt angekommen ist, beziehungsweise ist mehr wie ein Hersteller gibt, der es verbaut. Das heißt, das ist ja schon eine riesige Zeit, die man halt auch erstmal vorfinanzieren muss, beziehungsweise wo man auch die Motivation behalten muss, einfach dran zu bleiben und daran zu glauben. Also es ist halt einfach keine Idee, die du so heute hast und morgen hast du sie umgesetzt. Wie ist es denn so als kleines Startup in der Bike-Branche, mit einem Produkt, was ja jetzt nicht so ist wie ein Multitool? Also du entwickelst ein Multitool, machst eine Instagram-Werbung und sagst, hier, das ist das beste Multitool der Welt, kauft das bitte, und dann kaufen das halt Leute. Sondern bei euch sind ja noch viel, viel mehr Hürden eingebaut. Also du musst erstmal dieses Produkt entwickeln und dann den Hersteller davon überzeugen, dass er seine Rahmenform so anpasst, dass euer Produkt reinpasst. Wie schwer war das und wie oft habt ihr auch irgendwann gedacht, boah, das ist echt, ob sich das lohnt?
Naja, tatsächlich muss man hier in erster Linie mal den Jo Klieber extrem loben und danken, der halt einfach wirklich aus seiner technischen Passion heraus entschieden hat, und gesehen hat, hey, das ist aus seiner Sicht die richtige Lösung und die muss es werden. Und der Jo entscheidet jetzt nicht irgendwie nach betriebswirtschaftlichen Aspekten, sondern wenn er sieht, das ist richtig, dann macht er das. Ja. Und ja, das war jetzt sozusagen der Enabler, dass wir überhaupt einmal irgendwie in den Markt kommen. Und man kann muss schon sagen, also wenn man bei Leitl was drinnen hat, dann wird das im Markt oder im Feld schon noch ernst genommen. Und 2016, wie wir uns auf der Eurobike vorgestellt haben, haben wir wirklich eine riesen Aufmerksamkeit bekommen. Also da waren wirklich alle Marken bei uns am Stand und waren sehr, sehr interessiert. Also das war sozusagen halt der erste große Enabler. Ja.
Ja.
Wir haben dann eine tolle Planrechnung aufgestellt und gesagt, okay, da haben wir so und so viele Hersteller und da machen wir so und viele Sattelstützen und so weiter. Und das war halt ganz weit weg von der Realität. Also es war wirklich dann ein harter Weg, die nächsten Schritte zu gehen. Und da muss ich an nächster Stelle auch wirklich dann den Jungs von Ghost und von Rotwild extrem danken. Also die haben auch sehr früh schon das Vertrauen gefasst und 8 Pins in Erwägung gezogen. Und das System auch durchgezogen. Ja. Und ja, also bei Rotwild war es wirklich auch eine Entscheidung von der Geschäftsführung. Und das ist auch cool, weil das ist eine eigentümer geführte Firma. Und ja, und wenn der Peter Schlitt was haben will, dann macht er das auch. Ja. Und das ist ganz klar von ihm entschieden worden. Ja. Und bei Ghost war es halt auch ein Team, das er das unbedingt haben wollte und wirklich coole Leute dahinter, die ganz große Leidenschaft auch für Produkte haben und die halt das auch in dem Konzept eben verankert haben. Und da muss man halt wirklich aus unserer Sicht viel Dankbarkeit aussprechen, dass die dieses Vertrauen uns geschenkt haben. Und wir sehen es nicht als selbstverständlich, dass das irgendwie, dass man das einfach so bekommt. Ja. Also da haben wir auch wirklich hart dafür arbeiten müssen und beweisen müssen, dass wir das können. Und da gehört nicht nur dazu, ein gutes Produkt zu machen, sondern einfach auch als Ressource am Markt zu sein. Das heißt, wir haben unser Produkt ja größtenteils von der fertigungstechnischen Seite auch selber prozesstechnisch aufgestellt. Ja. Das heißt, wir haben eigene Fräsverfahren entwickelt, eigene Schleifmaschinen gebaut, eigene Sondermaschinen gebaut, damit man überhaupt eine Endpinsatzschütze fertigen kann. Also, und das war halt am Anfang nicht da und das mussten wir uns alles hart arbeiten. Und da ist auch wirklich der Lukas besonders zu loben, weil der ist auch genauso lang, wie er Fahrradteile baut, entwickelt er auch Fräs- und CNC-Konzepte. Und ohne dem wäre es absolut nicht möglich gewesen. Also wir machen mittlerweile so viele Sachen in Eigenregie, weil einfach die Taiwan-Ressourcen überlastet sind oder zu lange brauchen oder sonst irgendwas. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt von uns, dass wir Sachen in Europa fertigen. Also die mechanische Stütze wird zu 90% tatsächlich wirklich in Europa gefräst, gefertigt, gedreht, geschliffen, alles Mögliche. Und hier auch zusammengebaut. Also es ist wirklich ein sehr europäisches Produkt. Unsere zweite Stütze, hydraulische, da kommen viele Teile aus Taiwan, die wird hier hauptsächlich nur zusammengebaut, ein paar Teile werden auch hier gefräst, weil wir es einfach so machen müssen aufgrund der Ressourcen. Also wir müssen halt auch schauen, dass wir die Kapazitäten bekommen und das geht ja halt teilweise auch nur über Taiwan. Deswegen haben wir zwei Produkte, eins halt quasi für größere Stückzahlen und eins halt sozusagen als High-End-Produkt, also die keine Ahnung, sagen wir es XDR, der Sattelstützen ist halt die 8-Pins ja. NGS2. Und die H01 ist sozusagen eben ja, ein bisschen ein günstigeres Niveau. Die kostet auch die Hälfte circa. Und da haben wir sozusagen zwei Produkte, mit denen wir einfach wirklich jetzt am Markt auch skalieren können.
Ja, ja. Also 5 Jahre bis zum ersten Prototyp, dann stellt ihr das vor, dann dauert es 1 Jahr, bis es dann im Lightwheel vorgestellt wird. Und dann dauert es ja fast nochmal 1/2 Jahr oder 1 Jahr, bis es dann wirklich im Laden drin steht. Wie finanziert man so eine lange Zeit? Also habt ihr irgendwelche Investoren, die da Geld reingeschossen haben oder habt ihr das komplett alles selber finanziert? Weil gerade wenn es um Fräsmaschinen und alles mögliche geht, ich meine, das bezahlt man jetzt ja auch mal nicht so aus der Portokasse.
Naja, wir haben tatsächlich noch keine eigenen Fräsmaschinen, wir machen das bei Lohnfertigern, also da haben wir noch nicht so viel investiert, aber es ist dennoch ein guter 6-stelliger Betrag in die ganze Entwicklung reingeflossen. Also wir haben tatsächlich auch heuer erst Break-Even-Punkt erreicht. In den Jahren zuvor haben wir einen Verlustvortrag aufgebaut, der ist auch 6-stellig. Wir können eigentlich der österreichischen Regierung danken, dass wir das Geld bekommen haben. Also wir haben einiges an Fördergelder bekommen, also das ist fast 7-stellig. was uns quasi der Staat Österreich hier zugeschossen hat. Ein Teil müssen wir auch zurückzahlen, aber das ist halt das Schöne, nur im Erfolgsfall. Das heißt, wir haben jetzt hier noch keine persönlichen Haftungen und konnten eigentlich alles über Förderungen und über Zuschüsse finanzieren bis jetzt.
Okay, genau. Das ist super, weil ohne das ist es ja wahrscheinlich nicht möglich, so ein Riesenprojekt aufzuziehen, oder?
Ja, wir hätten uns schon noch Investoren umschauen können und so weiter, aber ja, es ist jetzt ein schwieriges Thema, wenn es dann noch jemanden hast, der mitredet und wo dann Verantwortlichkeiten oder große Verantwortlichkeiten gegenüber entstehen und so weiter. Und damals war es auch, kann man auch nicht sagen, wird das Erfolg, wird das keiner, und im Endeffekt hätte man wahrscheinlich relativ viel hergeben müssen für relativ wenig Geld. Ja. Insofern haben wir halt gekämpft, dass wir sozusagen diese Innovationsförderungen bekommen, Forschungsförderungen und so weiter. Also da sind wir in Österreich wirklich gesegnet mit solchen Institutionen. Und da gibt es auch tatsächlich eben die AWS, das ist sozusagen das Geld aus dem Marshallfonds oder aus dem Marshallplan, das sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg ja irgendwie genutzt wurde, um das Land wieder aufzubauen. Dieses Geld gibt es ja noch heute. Also es hat sich ja vermehrt und das sind diese quasi Krediten immer verwendet worden, wird zurückgezahlt worden und verzinst worden und so weiter. Und mittlerweile ist das ordentlich ein Batzen Geld, der da sozusagen für solche Mittel, also für solche Sachen zur Verfügung steht.
Ja, das ist super, dass es solche Förderprogramme gibt, dass dann eben so Ideen, wie ihr die habt, auch umgesetzt werden können. So, jetzt hat Lightwell war der Erste. Wie seid ihr dann weitergegangen und habt andere kontaktiert? Wie habt ihr die Leute von Ghost oder von Rotwild angesprochen? Seid ihr einfach mit der Sattelstütze im Rucksack über die Messe gelaufen oder kanntet ihr die Leute schon, also du vielleicht von irgendwelchen Shows, oder wie seid ihr mit denen in Kontakt gekommen?
Das ist eigentlich tatsächlich wirklich sehr, sehr einfach gegangen letztendlich. Also wir haben ja sozusagen 2016 das erste Mal auf der Eurobike präsentiert, gemeinsam mit Lightwheel. Da gab es eine Präsentation, da waren halt Leute von Ghost und so weiter da, die sich diese Präsentation angeschaut haben. Und dann sind wir quasi von diesem Präsentationsraum runter, zurück zum Messestand, und da haben wir 4 Tage lang wirklich ununterbrochen geredet, nämlich alle 3. Und das sind dann wirklich von allen großen Brands die Produktmanager, Entwickler und so weiter da gewesen. Und das ist halt wirklich, das hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das war wirklich ein sehr beflügelnder Moment, weil wir einfach gesehen haben, okay, das, was wir da machen, hat anscheinend irgendwo auch für andere Menschen einen Sinn und scheint einen Mehrwert zu geben. Und insofern haben wir da von jetzt auf gleich eigentlich fast alle wichtigen Kontakte gehabt, die wir brauchten. Also ich habe eigentlich gedacht, okay, super, jetzt sind wir auf der Messe, nachher kann ich endlich verkaufen gehen. Aber de facto, ja, haben wir eigentlich alle Kontakte von selber bekommen. Also es war wirklich von allen Seiten sehr viel Interesse da. Und ich muss auch tatsächlich sagen, also ich kann wirklich sehr, sehr viele Leute in der Bike-Branche kontaktieren und mit denen über unsere Produkte reden, und es wird auch zugehört. Also das ist schon ziemlich cool.
Ja, das ist mega. Als ihr die erste Bestellung bekommen habt, wie viel war so der erste Batzen? Und wie sehr habt ihr gefeiert, als dann einfach mal eine Zahl auf dem Blatt stand?
Also tatsächlich ist es heute noch so, dass ich jedes Mal feiere, wenn ich eine Bestellung bekomme. Weil ich sehe es halt wirklich nicht als selbstverständlich. Also das müssen wir uns quasi von Bestellung zu Bestellung wirklich verdienen. Und da heißt es nicht nur, eine Bestellung zu haben, sondern da heißt es auch wirklich, das Material herzukriegen, das zu fertigen, das zu bauen und auch rechtzeitig auszuliefern. Es bringt keinem was, wenn wir 5 Wochen später liefern und der Produktionsslot irgendwie beim Kunden ist weg. Ja. Also ich feiere das wirklich jedes Mal. Also es ist wirklich jedes Mal ein cooles Erlebnis, wenn hier was rausgeht und wir da eine Rechnung stellen können und wir wissen, okay, das ist jetzt dann gleich beim Kunden, wird dann in Räder eingebaut. Also es ist wirklich jedes Mal eine Feier. Ja. Aber wie viel das jetzt am Anfang tatsächlich war, das weiß ich gar nicht mehr. Also persönlich war halt am Anfang so eine 4-stellige Zahl geplant an Stützen. War halt auch sehr sportlich für den Anfang, für die Ressourcen, für die Möglichkeiten, die wir gehabt haben. Aber ja, letztendlich dann mit vielen Nachtschichten bis um 2, 3 in der Früh haben wir halt dann irgendwann einmal die Stützen fertig gebaut und ausgeliefert. Und ja.
Ja, weil das ist auch was ich mir vorstellen kann. Man baut die ganze Zeit an einer Stütze rum oder macht man nochmal irgendwie eine zweite oder eine dritte oder mal 10. Und dann kommt aber ein Auftrag rein und die Aufträge bei euch sind ja nicht, wir brauchen jetzt 2 Stützen, sondern wir brauchen halt irgendwie 300 Stützen. Oder jetzt im Fall von Ghost oder von Rotwild halt, weiß nicht, ein paar 1000 Stützen. Wie macht man das, also von die Produktion von 0 auf 100 hochzufahren? Und was sind dann auch die Schwierigkeiten dabei?
Naja, die Schwierigkeiten sind einfach darin, erstens einmal die Produktionsressourcen zu haben, dann einfach einen stabilen Prozess zu haben, dass halt einfach wirklich die Teile, die da gefräst und produziert werden, auch immer in gleicher Qualität rauskommen aus der CNC-Fräse oder aus welcher Maschine auch immer. Und es ist jetzt leider wirklich so, wenn man glaubt, der Prozess läuft jetzt und der funktioniert jetzt, irgendwann kommt wieder der Zeitpunkt, wo irgendwas nicht mehr funktioniert und wo Sachen, die man glaubt haben, okay, die passen jetzt, wieder nicht mehr passen. Ja. Also man wird wirklich da wöchentlich auch überrascht mit Sachen, die leider daneben gegangen sind, wo man dann wieder troubleshooten muss und wieder was Neues machen muss. Ja. Generell der Aufbau, ja, wir haben halt damals wirklich in ganz Europa versucht, unsere Teile herzukriegen und haben teilweise ja, horrende Preise bezahlt für die Teile, dass wir die da herbekommen und ich habe da ständig telefonieren müssen, hey, wann kommen die Teile, wann wird das fertig, wann bekommen wir das endlich und so weiter. Ja. Und wir sind halt dann teilweise auch von Lieferanten ja, relativ, sage ich mal, zwei drittklassig behandelt worden und Teile einfach nicht bekommen, die versprochen wurden und so weiter. Also es war halt wirklich Troubleshooting. Also man muss halt wirklich da Schritt für Schritt aufbauen, bis man seriöse, zuverlässige Prozesse hat, mit denen man skalieren kann und auch Lieferanten hat, die da mitspielen. Ja. Und ja, damals war es halt so, da waren wir in einem Wirtschaftsboom, ja. Da war es wirklich sau schwierig, jemanden zu überzeugen, dass der für uns Teile macht. Gerade in Europa, da ist halt jeder verwöhnt von Automotive. Ja, du hast da keine 3 Millionen Stück, die du abnimmst. Ja, da reden wir gar nicht mit dir. Und da war es halt da schon mal richtig hart und oft einmal ein schwerer Weg, da den richtigen Lieferanten zu kriegen. Ja, mittlerweile hat sich das jetzt in den letzten Monaten umgedreht. Also man merkt halt einfach, oder man hat vor Corona schon gemerkt, die Wirtschaft kühlt jetzt ab. Und da haben uns dann unsere Lieferanten auch schon angesprochen, ja, wollen wir nicht ein bisschen mehr machen? Ja? also da dreht sich halt dann auch ganz schnell der Spieß um. Ja? Und ich sehe tatsächlich momentan eine Riesenchance für die Bike-Industrie in Europa zu fertigen. Also wir kriegen jetzt immer mehr Arbeitslose und so weiter, Bike-Branche boomt. In Taiwan sind die Ressourcen massivst überfordert.
Ja.
Und jetzt könnte man eigentlich hier was machen, aber das ist halt irgendwo so das Thema. Es ist keiner darauf vorbereitet, hier Ressourcen zu haben und so weiter. Und ja, das sehe ich ein bisschen kritisch leider. Aber gut, wirklich de facto, ja, man muss ja wirklich Schritt für Schritt gehen. Man macht einmal 50 Stück, man macht einmal 100 Stück, man macht einmal 200 Stück und so weiter. Also das ist wirklich ein sehr langsamer Prozess und ja, man sortiert halt dann auch Lieferanten aus, kriegt wieder neue. Also langer Prozess. Ja.
Also es wird nicht langweilig.
Na, definitiv nicht. Ne?
Wie schaut es bei euch denn mit den Plänen des Einzelhandels aus? Also du hast schon gesagt, es gibt mittlerweile Rahmen, die eine 8-Pins-Aufnahme vorgesehen haben, wo aber noch keine 8-Pins drin ist. Ist euer Plan auch in normalen Bike-Läden dann irgendwann zu verkaufen? Also denkst du, dass der 8-Pins-Aufnahme, die 8-Pins-Aufnahme ein Standard wird im Mountainbike-Bereich, dass dann vielleicht irgendwann in jedem Rad die Möglichkeit besteht, die Sattelstütze einzubauen?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Man sieht halt sehr viele Räder mit gebogenen Sitzrohren. Ja, und diese gebogenen Sitzrohre sind einfach oft da, weil halt manche Marken meinen, okay, das ist meine Designsprache. Manche sagen halt, okay, ich brauche es für meine Kinematik. Der nächste sagt, ich brauche es für meine kurzen Kettenstreben und für den Federweg und die 29er Laufräder. Es ist sehr, sehr schwierig. Also das hängt von der Herstellerphilosophie eigentlich ab, wie der seine Rahmen bauen möchte.
Genau, aber
dass da jetzt wirklich in Zukunft jeder Hersteller auf das geht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Also ein gebogenes Sitzrohr hat schon noch seine Berechtigung und seinen Need oder gehört halt auch zu gewissen Marken einfach dazu, so wie auch zum Beispiel ein Dämpfertunnel oder sowas, der auch jetzt 8-Pins jetzt nicht ermöglichen würde. Ja. Also wir werden sicher nicht den kompletten Markt übernehmen damit. Ja. Davon bin ich überzeugt. Also wird es nach wie vor normale Dropper-Posts geben und so weiter.
Aber versucht ihr... Nee, das war genau meine Frage, ja, ob ihr den Einzelhandel auch mit bedienen wollt.
Ja, da Einzelhandel, das ist, wird eine Überraschung werden für uns. Ja. Also wie gesagt, es gibt halt Rahmen, die 8-Pin-Schnittstelle haben, aber keinen 8-Pin-Spec haben. Wir haben immer wieder Kunden, die sich bei uns melden oder Händler, die bei uns die Sattelstützen nachbestellen. Das wird sich jetzt einfach im Laufe der Zeit zeigen, wie hier die Nachfrage sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass halt, wenn halt andere Sattelstützen verschleißen und man hat halt den entsprechenden Rahmen, dass das dann vielleicht so in ein, zwei Jahren nochmal einen Aufwärtstrend geben wird. Ja. Aktuell ja, sind es halt einige Stücke im Jahr, die halt danach gerüstet werden. Und ja, man kann natürlich hoffen, dass es mehr wird, weil die Margen sind natürlich im Handel besser als im OEM-Geschäft. Mhm. Das wäre natürlich schön. Aber ich sage mal, ich rechne jetzt nicht so viel damit. Es wird eine positive Überraschung, wenn das passiert. Aber man muss halt abwarten, wie sich das verhält.
Jetzt
das
habt
Ding
ihr
kostet auch... Entschuldigung.
Nee,
so eine Stütze kostet natürlich auch entsprechend. Also der VK-Preis ist ja bei jenseits der 500 Euro. Das rüstet sich auch nicht jeder einfach so nach. Also das verstehen wir schon, dass das jetzt nicht so das so schnell und so tolles, großes, schnelles Geschäft werden kann. Aber man muss auch sagen, das, was da drinnen steckt an Technik und Bearbeitung und so weiter, muss man wirklich sagen, ist es auch das wirklich wert. Also ich glaube, wenn wir uns vergleichen mit anderen Produkten und die Preise dort, da könnten wir wahrscheinlich noch wesentlich mehr Euros draufschreiben, wenn man das sozusagen in eine technische Relation setzen würde. Aber ich glaube, es muss auch alles im Rahmen bleiben und wir wünschen uns auch natürlich, dass sich die Leute das auch leisten können, so ein Produkt zu fahren und auch von diesen Vorteilen zu profitieren.
Ja, ja. Jetzt habt ihr halt eine sehr, sehr starke technische Brand aufgebaut. Aber eben diese Eintrittsbarriere mit dem Geld ist halt relativ hoch. Plant ihr noch andere Produkte, die vielleicht mehr so in den Consumer-Bereich gehen?
Ja, wir haben tatsächlich vor, die Geschichte wieder aufzurollen und wieder mit Pedale auf den Markt zu gehen. Mhm. Das soll sozusagen halt auch für uns in unserer Fertigung es ermöglichen, Kapazitäten halt auszulasten, wenn einmal nicht so viel los ist. Und es steckt einfach auch schon sehr viel Know-how im Bereich Pedale drinnen. Also der Lukas hat da damals wirklich sehr, sehr viel getüftelt und schon sehr, sehr coole Prinzipien entwickelt, wie man sein Pedal bauen kann. Also das wäre sozusagen ein Plan. Grundsätzlich hätten wir auch für so klassische Dropper-Post-Designs auch einige Konzepte in der Schublade liegen, wo aber jetzt noch nicht feststeht, ob wir die jemals bringen werden oder nicht. Das hängt jetzt einfach davon ab, wie sich der Markt verhalten wird und wie viel Zeit wir tatsächlich für solche Projekte haben werden. Ja. Aber ja, wenn wir wollen, könnten wir, oder wenn wir die Zeit hätten, könnten wir, sagen wir so. Ja. Aber ansonsten werden wir eher wirklich im Bereich Dropper Post bleiben, vielleicht eben das Thema mit den Pedalen aufgreifen, aber ja, wir sagen halt Focus on one thing und deshalb war eigentlich auch damals die Entscheidung, wie wir halt schon das Interesse von Ghost und von Rodel und so weiter gespürt haben, zu sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt wirklich auf Integration. Also es hat ja damals schon Konstruktionen gegeben für zweifach diskopierte Stützen und wir haben ja gesagt, okay, Focus on one thing und volle Energie in das reinstecken, weil wenn wir es da nicht machen, dann werden wir es so oder so nicht schaffen.
Ja, ja. Also die Bike-Branche boomt im Moment extrem, wobei man sagen muss, dass die letzte wirkliche Innovation schon eine Ecke her ist. Das ist wahrscheinlich 29er und das E-Bike gewesen. Was denkst du, wie ist denn die Zukunft der Bike-Branche? Wird da demnächst noch was kommen? Ist das Thema durchgespielt? Oder was siehst du da auf uns zukommen?
Boah, ich sehe noch sehr viele Potenziale. Also momentan sehe ich halt bei den E-Bikes tatsächlich, dass einfach die Schaltung und was eine Schaltung aushält und was eine Schaltung an Verschleiß bedeutet im aktuellen E-Bike, ja, dass das Thema eigentlich für mich so gut wie ungelöst ist. Ja. Also da hoffe ich, dass halt irgendwer seine Brainpower reinsteckt oder halt irgendwie ein Konzept entwickelt, das einfach zu einem E-Bike passt. Ja. Also das heißt, dass man nicht alle 1000 Kilometer die Kette tauschen muss oder dass man halt irgendwie alle 2000 Kilometer Kassette tauschen muss oder halt ständig Angst haben muss, dass die Kette reißt. Also da sehe ich tatsächlich viel Potenzial. Ich kenne jetzt leider keine Projekte oder irgendwas, wo wirklich was seriös auf die Beine gestellt wird. Ja. Es gibt immer wieder Lichtblicke, also wo man sagt, okay, es ist vielleicht einmal hinten ein Roll-off nah bei einem Rad drin, was halt leider jetzt für die bewegte Masse nicht gut ist. Aber dass halt einfach wirklich da Innovationen fällig sind, das ist meine Meinung eigentlich. Ja. Was ich auch glaube und was ich sehr, sehr stark hoffe, ist, dass einfach das Fahrrad und das E-Bike sehr viel mehr als Commuter oder als Urban Bike eingesetzt wird. Und gerade jetzt sieht man einfach, die Leute können jetzt weniger reisen, sind mehr lokal unterwegs. Und das ist auch mitunter ein Grund, warum jetzt die Bike-Branche gerade boomt. Die Leute steigen mehr aufs Fahrrad, vermeiden vielleicht auch die Öffis aus Angst vor irgendwelchen Viren, die da rumschwirren. Also ich hoffe, dass das wirklich eine nachhaltige Entwicklung ist, dass die Menschen einfach viel mehr aufs Fahrrad steigen und das nutzen. Und da sehe ich tatsächlich auch für uns ein großes Potenzial. Weil ich denke, auch im Stadtbereich macht eine Dropper-Post sehr, sehr viel Sinn. Gerade wenn man denkt oder wenn man selber eine Dropper-Post verwendet, da weiß man einfach, wenn man stehen bleibt an der Kreuzung, drückt man auf den Knopf und fährt die Stütze runter und steht gemütlich mit beiden Beinen am Boden. Und das macht einfach für jedes Fahrrad Sinn, ja, das irgendwo im Stadtbereich, im Trekkingbereich oder sonst eingesetzt wird. Und da sehe ich eigentlich das größte Potenzial und wir wollen uns eigentlich auch in diese Richtung entwickeln, E-Mobility, und auch in diesem Geschäftsfeld tätig werden. Das sehen wir als wichtigen Beitrag unsererseits, dass das Thema einfach komfortabler, besser wird. Also es geht einfach wirklich auch darum, dass das Fahrrad von Spaß macht und dazu gehört einfach wirklich die richtige Sattelhöhe dazu. Und auch ein Spaß beim Losfahren, beim Absteigen, Stehenbleiben und so weiter. Da sehen wir, ja, da wollen wir uns hinbewegen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Wunsch von uns. Jetzt nicht unbedingt das aus betriebswirtschaftlicher Sicht, sondern halt wirklich, dass wir einfach auch da was bewegen und einen Beitrag leisten, um halt sozusagen vielleicht diesen Planeten aus dieser Warte raus ein bisschen besser zu machen. Ja.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Zum Schluss des Podcasts habe ich noch drei Fragen an dich, beziehungsweise drei Sätze, die du bitte vervollständigst. Und zwar der erste ist: Mein größter Erfolg ist?
8 Pins.
Das bewegt mich?
Das bewegt mich, ja, boah, sehr, sehr vieles. Die aktuelle Situation und wie gespalten eigentlich gerade die Menschheit ist, das macht mich sehr, sehr traurig, dass jetzt irgendwie alles so schwarz-weiß gesehen wird. Und dass eine vernünftige Diskussion oft gar nicht möglich ist. Ja.
Und das beste Bike-Erlebnis, was ich je erlebt habe?
Gibt es so viele. Das war mit Tom Oehler in der Schweiz. Da sind wir einen Trail gefahren, wo wir nicht gedacht haben, dass der sehr, sehr schwierig wird. Aber da war es tatsächlich so, dass es da sehr ausgesetzt und gefährlich war. Und da habe ich es eigentlich das erste Mal realisiert, was Flow bedeutet. Also einfach diesen Trail runterzufahren, zu sagen, okay, ich muss das jetzt fahren, aber ich muss mich hundertprozentig auf das einlassen. Und da war halt dann im Kopf kein Gedanke mehr. Ja. Also da war wirklich nur mehr Flow da. Und diesen Moment kennst du sicher eigentlich, ja, wenn du sagst, okay, es passt so perfekt, alle Gedanken im Kopf sind ausgeschaltet und du fährst es jetzt einfach. Ja. Und das ist tatsächlich eigentlich so geil, dass ich mir diesen Moment eigentlich immer wieder visuell abrufen kann. Ne? Oder generell, also ich habe alle Flow-Momente, die ich jemals hatte, die kann ich mir bildlich abrufen und durchleben. Also das ist eigentlich, ja, und diesen Moment oder das zu realisieren, dass ich das damals eigentlich so erlebt habe und dass dieser Zustand in meinem Körper, in meinem Kopf sein kann, das ist tatsächlich einer der besten Momente gewesen. Ne?
Das klingt sehr, sehr gut und ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz. Andi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ich entlasse dich jetzt wieder in deine Firma. Da gibt es wahrscheinlich noch sehr, sehr viel zu tun. Und mich hat es sehr gefreut. Vielen, vielen Dank und wir hören uns demnächst wieder.
Dankeschön.
Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.